Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, diesen Dienst gleich zu tun, wenn man eine ganze Woche sich auf eine Predigt vorbereitet, mit einem Bibeltext schwanger geht, dann kann man es eigentlich kaum erwarten, bis man das endlich loswerden kann. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder die Gelegenheit habe, mit euch das Wort Gottes zu betrachten. Ich bin erstaunt darüber, immer wieder, wie der Herr auch in Dinge zusammenfügt. Auch immer wieder bin ich gespannt immer auf die Psalmlesung, die dann bei uns so regelmäßig kommt. Und dann immer wieder merke ich, wie die Dinge doch zusammenpassen. Ich möchte euch einladen, mit mir das Markus-Evangelium wieder aufzuschlagen. Markus Kapitel 6. Der Text, den wir heute haben, ist einer der herausforderndsten Textes, beziehungsweise es ist ein, wir haben da eine Begebenheit, eine Geschichte, die voller Brutalität und Hinterlist und Bosheit Schäden nicht übersteigen kann. Und es geht um die Ermordung des Johannes des Täufers. Das ist der Predigttext für heute. Und als Nathan vorhin den Text gelesen hat, dann musste ich denken, wie herrlich das Wort Gottes ist und bereitet uns das vor. Ich möchte euch nur zwei Psalmstrophen vorlesen, nochmal, die Nathan gerade gelesen hat. Psalm 83, braucht nicht aufschlagen, heißt das. Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Gegen dein Volk planen sie listige Anschläge und sie beraten sich gegen die, die bei dir geborgen sind. Etwas von dieser List und von diesen Anschlägen und von dieser Brutalität, die der planen, wird uns heute ein Stück weit in dem Markus-Text gezeigt. Und vor allem auch von wem das ist. Im Vers 7 heißt, die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab und Hagariter und von diesen Zelten Edoms möchte ich heute euch zeigen. Was bedeutet oder wie zeigt sich diese Brutalität, diese Arglist, diese listigen Anschläge? Die finden wir im Markus-Evangelium unter anderem. Markus Kapitel 6, die Verse 14 bis 29, das ist ein langer Text. Ich werde ihn ausnahmsweise nicht sofort am Stück lesen, sondern ich gehe mit euch ein bisschen Schritt für Schritt durch. Bevor wir das tun, lasst uns beten. Stehen wir auf. So wollen wir beginnen, wenn wir dein Wort aufschlagen, wir begegnen dir. Wir begegnen deinem Wort, deiner Offenbarung. Und so mit deiner selbst. Und so wollen wir auch beginnen in unserer demütigen Haltung, in dem Bekenntnis, Herr, dass wir glauben und wissen, dass es dein Wort ist und dass es du gegeben hast und dass es von dir zeugt und von dir redet und dass wir durch deinen Geist die Hilfe brauchen, um dieses Wort zu verstehen. Mit diesem Bekenntnis, Herr, kommen wir vor dir und bitten, Herr, dass du diesen Dienst jetzt segnest, Herr, dass du unsere Herzen auftust, dass du uns geistlichen Verstand gibst, dass wir prüfen und das Geistliche geistlich deuten können, einordnen können, begreifen können und vor allem, Herr Jesus Christus, dass das uns in unserem Glauben festigt und uns auf dich ausrichtet. Und das alles will ich vom ganzen Herzen bitten, im Wissen deiner Gnade, Barmherzigkeit, dass du gerne gibst. Danke, Jesus. Amen. Wenn es in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, darum geht, oder wenn uns Geschichten berichtet werden, Ereignisse, die an Brutalität schier nicht übersteigen, dann hat das oft was mit dem Namen Herodes zu tun. Da taucht immer in diesem Zusammenhang der Name Herodes auf. Und wir sind in unserem Markus-Studium an einer Stelle von Markus Kapitel 6, ab Vers 14, geht es um die Ermordung und den Tod des Johannes des Täufers. Und da spielt auch dieser Name Herodes eine Rolle in diesem Zusammenhang. Ich möchte gerne aus zwei Perspektiven oder mit zwei Ansätzen diesen Text mit euch betrachten. Wie weit ich das heute schaffe, diese beiden Perspektiven, das heute gleich zu tun, wird sich zeigen. Aber das ist das Gute, wir dürfen fortlaufend darüber nachdenken. Die erste Perspektive oder den ersten Gang durch den Text möchte ich tun, indem ich mit euch einfach anschaue, was steht da. Die Geschichte ist Also es lohnt sich, da genau hinzuschauen und anzuschauen, was da wirklich da eigentlich da geschieht. Und das möchte ich als erstes mit euch tun. So ein bisschen die Ausgangssituation mit euch anschauen und dann diese List und diesen Anschlag, diesen Plan, der dahinter steckt, den Johannes den Täufer zu ermorden. Dass wir wahrnehmen, dass wir die Geschichte noch vor Augen haben und auch die Geschichte verstehen, die da geschehen ist. Zum anderen aber, und das ist das Zweite, wir müssen uns überlegen, warum ist es wichtig, dass wir diese Geschichte kennen? Welchen Platz hat sie und warum steht sie hier an dieser Stelle? Und was ist die Bedeutung? Was ist die Aussage? Inwieweit hat das was mit unserem Herrn Jesus Christus zu tun und in seinem Erlösungswerk für uns, in der Offenbarung des Messias-Anspruchs? Also diese zwei Perspektiven oder unter diesen zwei Perspektiven würde ich gerne mit euch den Text anschauen. Zuerst erstmal die Geschichte wahrnehmen. Manche würden sagen, das ist eine Seifenoper. Kennt ihr Seifenopern? Ich musste erstmal nachschauen, was das bedeutet. Das könnte verfilmt werden. Hollywood könnte es geschrieben haben, Hollywood könnte es erlebt haben, das, was da geschrieben ist. Aber trotz voller Dramatik, voller Brutalität, Hinterlist und Tücke, absolut, das widerspiegelt den Hass und die Sünde und die Perversion dieser Welt. Das möchte ich mit euch anschauen und dann, wie gesagt, gucken, was hat das mit unserem Evangelium, von unserem Jesus Christus zu tun. Lasst uns also den Text anschauen und ein Stück für Stück da durchgehen. Ab Vers 14 bis Vers 16 haben wir in gewissermaßen die Einleitung. Es nimmt uns hinein in die ganze Begebenheit und ab Vers 17 haben wir so einen Rückblick. Da wird uns etwas beschrieben, was schon längst geschehen ist. Aber die Schrift nimmt uns dann nochmal hinein und sagt, was geschehen ist. Also da haben wir in gewisser Weise zeitlich einen Rückblick. Die Ausgangssituation wird uns in Vers 14 bis 16 beschrieben. Ich lese. Und der König Herodes hörte von ihm, das ist von Jesus, denn sein Name war bekannt geworden. Und sie sagten, Johannes der Täufer ist aus den Toten auferweckt worden. Und deswegen wirken die Wunderkräfte in ihm. Andere aber sagten, es ist Elia. Andere aber sagten, es ist ein Prophet, wie einer der Propheten. Als aber Herodes es hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auch verweckt worden. Das ist erstaunlich. Als Herodes es hört, sagt Johannes, den ich enthauptet habe, er ist von den Toten auferweckt. Der ist auferstanden. Die Ausgangssituation ist folgende. Jesus sendet seine 12 Apostel aus. Diesen Abschnitt haben wir intensiv angeschaut, die Verse 17 bis 13. Er sendet sie aus und in gewissermaßen in einer kurzen Zeit versechsfacht sich sozusagen der Dienst Jesu. Bis jetzt war er allein in den Dörfern unterwegs und hat das Reich Gottes gepredigt, hat es verkündigt. Und die Machtweise des Königs und des Messias wurden sichtbar und wurden deutlich. Nun sendet er die 12 aus, 2 und 2, so darum 6. Die gehen in die Dörfer und tun das, was Jesus getan hat. Sie predigen und unter der Macht erweist von Austreiben der Dämonen, Krankenheilung, Hilfeleistungen. Und das in einer Weise, das explodiert schier. Und der Name Jesu wird bekannt. Ich finde es sehr, sehr wichtig und sehr, sehr interessant und nicht zu überlesen. Als ich diesen Text gelesen habe und dachte, wow, die Apostel gehen hinaus und tun das, was Jesus getan hat, dann ist die Gefahr doch groß, dass die Leute jetzt hinter den Aposteln herrennen. Dass mein Herr Jesus nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommt. Dass sie sagen, ja okay, Jesus kann es auch, aber guck mal, Petrus und Johannes, die können das doch auch tun und die anderen Aposteln tun das auch. Und dass da sozusagen eine Euphorie um die Jünger stattfindet. Aber das finden wir nicht. Sie gehen hinaus, tun diesen Dienst und das Evangelium verbreitet sich nochmal, nicht nur doppelt, sondern sechsfach sozusagen, wird es noch mehr verbreitet. Und dann heißt es, sein Name war bekannt geworden. Warum? Als die Apostel das getan haben, und das ist wichtig auch für uns in unserem Dienst, das, was wir tun, tun wir nicht in unserem Namen, das tun wir nicht für uns. Nicht damit wir Anerkennung und damit wir groß herauskommen. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Von Anfang an war das klar, als die Apostel das getan haben, es ging darum, den Namen Jesu groß zu machen. Und das haben sie auch getan. Ein Beispiel davon will ich euch geben. In Apostelgeschichte 3 bekommen wir einen kleinen Einblick, ein kleines Beispiel dafür, wie die Apostel das verkündigt haben. Als Petrus und Johannes in den Tempel gehen, und dann an der Pforte dann diesen Lahmen finden und ihn heilen. Ab Vers 12 möchte ich euch das lesen. Apostelgeschichte 3, ab Vers 12. Als aber Petrus es sah, sprach er zu dem Volk: Männer von Israel, was verwundert ihr euch, euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft und Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Also die Leute staunen und sehen Petrus und Johannes, was sie da getan haben. Und die Aposteln sagen sofort: Freunde, ihr braucht euch nicht über uns wundern. Das ist nicht unsere Kraft, nicht unsere Frömmigkeit. Das sind nicht wir, die es getan haben, sondern Vers 13: Der Gott Abrahams und Isaak und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Das, was hier geschieht, hat ein Ziel: Jesus Christus zu verherrlichen. Das war von Anfang an, die Zeichen, Wunder haben sie getan und gaben dieses Zeugnis. Das macht Jesus. Gott wirkt in ihm, Gott wirkt durch ihn, und das geschah auch da. Also sie gehen aus, sie predigen, diese Predigt wird begleitet durch Zeichen, Wunder, und der Name Jesu wird groß gemacht. Und die Leute beginnen sich zu fragen: Wer ist er? Und das haben wir in den nächsten Zeilen. Sie fragen sich: Wer ist er? Und es ist erstaunt, was für Ideen sie haben, wer Jesus ist. Und erstaunlich, was sie nicht glauben, wer er ist. Sie glauben zuerst, und das kommt sofort an erster Stelle, und das ist nicht ohne Grund, viele sind davon überzeugt, das ist Johannes der Täufer. Nicht, weil sie verwechselt haben und Jesus so ähnlich aussah wie Johannes der Täufer, auch wenn sie verwandt waren. Und von der Kleidung, vom Lebensstil haben sie sich grundlegend unterschieden, das bezeugt Jesus selbst. Sondern Johannes der Täufer ist mittlerweile tot. Und auf einmal ist da jemand da, der in dieser Kraft und Vollmacht wirkt, und die Leute kommen auf die Idee zu sagen: Oh, vielleicht ist Johannes der Täufer auferstanden. Der Grund, warum so viel Macht und Kraft in ihm ist, vielleicht ist Johannes von den Toten auferweckt. Und so gab es viele, die diese Meinung hatten: Johannes der Täufer ist auferweckt worden. Andere sagten: Nein, nein, das muss Elia sein. Viele waren davon überzeugt, dass Jesus der Elia ist. An mehreren Stellen fragt Jesus: Was sagt ihr, wer ich bin? Was sagen die Leute, wer ich bin? Ich möchte euch ein Beispiel geben. In Matthäus 16. Matthäus 16, das ist der Abschnitt, wo in dem Petrus dieses großartige Zeugnis von Jesus gibt, wer er ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Bevor Petrus aber dieses Zeugnis gibt, fragt Jesus nämlich sie, was sie denken, wer Jesus ist. Matthäus 16, Vers 13 folgende: Als aber Jesus in den Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Was sagt ihr, wer ich bin? Sie aber sagten: Einige sagen Johannes der Täufer. Also es hat sich rumgesprochen, Jesus ist wahrscheinlich Johannes der Täufer. Andere aber Elia, andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Also die Meinung, und das sind einige Stellen, das ist exemplarisch, es gab viel Gerede und viel Überlegungen, wer Jesus ist. Und viele haben gedacht: Ein Prophet muss auferstanden sein, ein Prophet muss zurückgekommen sein. Welcher es ist? Ist es Johannes der Täufer, ist es Elia, ist es Jeremia? Irgendeiner der Propheten ist zurückgekommen. Überleg mal, was für ein Verständnis die da hatten, gell? Irgendeiner Propheten. Warum? Das werden wir im zweiten Durchgang uns anschauen. Warum waren sie davon überzeugt, irgendeiner der Propheten musste Jesus sein? Aber das Entscheidende oder das Erstaunliche und Tragische zugleich: Was glaubten sie nicht, wer Jesus ist? Der Messias. Also sie haben an alles Mögliche geglaubt. Johannes ist wieder da, Elia ist wieder da, Jeremia ist wieder da. Das war kein Problem, darüber redeten sie. Aber dass der Messias da ist, das kam ihnen nicht in den Sinn. Das kam ihnen nicht in den Sinn. Also, die Kunde geht heraus und der Name verbreitet sich, und es gibt viele Spekulationen, wer Jesus Christus ist. Viele Meinungen darüber. Als Herodes aber das hört, und er hört das, er regiert in dem Gebiet, in dem Jesus sehr viel am Wirken war, vor allem am See Genezareth hat er eine Stadt erbaut, Tiberius, hat den Kaiser nach seinem Namen benannt, um da Gunst zu bekommen. Herodes hört das auch, und dann kommt er zu der festen Überzeugung: Oh, Es ist Johannes der Täufer. Ich möchte euch eine Stelle zeigen. Ich glaube, ist es ich gucke mal schnell selber nach, ob das die richtige Stelle ist. Lukas. In Matthäus-Evangelium, genau, es muss im Matthäus-Evangelium sein. In Matthäus Kapitel 14. Matthäus Kapitel 14. Vers 1. Zu jener Zeit hörte Herodes, der Vierfürst, so wird er hier genannt, die Kunde von Jesus und sprach zu seinen Dienern: Dieser ist Johannes der Täufer, er ist von den Toten auferweckt worden und darum wirken solche Wunderkräfte in ihm. Als der Name Jesus sich verbreitet und die Wunderkräfte zunehmen und das Zeugnis von ihm größer und größer wird, wird auch die Angst und die Paranoia und die Panik von Herodes auch größer. Er hat hier und da gehört, Johannes der Täufer ist wieder da. Und jetzt ist er davon selbst fest überzeugt und sagt seinen Dienern, ich vermute, der ist von einem Diener zu dem anderen rumgerannt und sagt: Johannes der Täufer ist wieder da. Und er sagte nicht: Juhu, Johannes der Täufer ist wieder da. Sondern er hat Panik bekommen. Er hat Panik bekommen und Angst bekommen: Johannes der Täufer ist wieder da. In Lukas Kapitel 3, wenn ihr das mit mir aufschlagt, das sind alles Parallelberichte. Lukas Kapitel 3, ab Vers 19. Ab Vers 19. Herodes aber, der Vierfürst, der von ihm zurechtgewiesen wurde, wegen der Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen allen Böses des Herodes, das Getane, fügte allem auch dies hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis einschloss. An einer anderen Stelle heißt es noch zusätzlich, wir werden sie noch mal aufschlagen, und er suchte ihn zu sehen. Er wollte ihn unbedingt sehen. Von Anfang an, wo er das gehört hatte, dass Jesus da diese wilden Dinge tut, wollte Herodes unbedingt Jesus sehen. Er wollte ihn nicht sehen, weil er gedacht hat: Oh, ich würde mal gerne von diesen Wunderkräften etwas auch erleben. Wisst ihr, warum Herodes so gern Jesus sehen würde? Er wollte sicherstellen, ob Jesus wirklich Johannes der Täufer ist. Denn wenn Jesus Johannes der Täufer ist, dann hat er ein Problem. Dann hat er nämlich genug Grund, sich zu fürchten. Und er hat große Panik gekriegt. Was wir hier haben ist, nachdem der Name Jesus sich verbreitet, wird uns erzählt, was für eine große Panik Herodes hatte. Wir haben, als wir vor längerer Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, als wir uns damit beschäftigt haben, dass in Kapitel 3, dass Jesus in den Synagogen wirkte und dass die Pharisäer ihn hassten und nachdem sie hinausgegangen sind, in Kapitel 3 in Markus Evangelium Vers 6 heißt: Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Das heißt, die Herodianer, das heißt die Nachfolger von Herodes, sie wollten Jesus auch unbedingt umbringen. Warum? Hier bekommen wir die Antwort, warum. Weil Herodes die Angst hatte, die Panik hatte. Jesus ist Johannes der Täufer. Jesus ist Johannes der Täufer. Und wenn Johannes der Täufer wieder da ist, dann hat er ein Problem, weil er hat ihn nämlich getötet. Er hat ihn gefangen gesetzt, er hat ihn ins Gefängnis gesetzt und hat ihn auch umbringen lassen. Und jetzt hat er große Angst, dass das jetzt zurückkommt auf ihn. Darum will er gerne ihn sehen, um zu überprüfen. Nun nebenbei, wird er Herodes Jesus begegnen? Also, ist Jesus der Herodes begegnen? Hat er Herodes Jesus gesehen? Hat er getan. Als Jesus vor Pilatus gebracht wird und Pilatus ihn nicht töten will, schickt er ihn nämlich zu Herodes, Antipas. Und er bringt zu Herodes und Herodes freut sich, dass er endlich ihn sieht. Wisst ihr warum? Weil er gesehen hat: Das ist ja gar nicht Johannes der Täufer. Und sie verspotten ihn und geiseln ihn und schicken ihn wieder zurück zum Pilatus und er wird dann umgebracht. Alles gut, nicht Johannes der Täufer. Hey, Das ist die Geschichte, die tragische Geschichte. Lasst uns da ein bisschen Hintergrundinformationen sammeln, um die ganze Tragödie hier vor Augen zu haben. Aber das ist unsere Ausgangssituation. Ich hoffe, ihr konntet mir bis dahin folgen. Das heißt, der Name Jesu verbreitet sich. Viele fragen sich, wer Jesus ist. Und Herodes ist davon überzeugt, er ist Johannes der Täufer, den er umgebracht hat. Und um das zu erklären, warum er Angst hat, um das zu zeigen, warum er Panik hat, wird uns ein Rückblick gegeben in die Tötung und die Gefangennahme und in diesen Plan und diese List, bei der Johannes der Täufer umgebracht worden ist. Darf ich euch ein ganz kurz etwas Hintergrund zu diesem Herodes geben? Herodes, dieser Name ist wahrscheinlich den meisten von uns bekannt. Es ist nicht der Herodes, der Jesus, als er geboren war, diesen Kindermord veranstaltet hat. Dieser Herodes ist zur Zeit gestorben, als Jesus in Ägypten war. Und als der Engel sagte, der Mann, der nach deinem Leben trachtet, ist tot, dürft ihr zurückkehren. So kehren sie zurück. Wer ist dieser Herodes? Das ist der Herodes Antipas. Herodes der Große ist der bekannteste. Es war, er war selbst eigentlich kein König, der einen Anspruch auf einen Thron in Jerusalem hatte. Er war nämlich kein Jude. Der Herodes der Große, dieser große bekannte König, er war ein Edomiter. Er war eigentlich ein Nachkomme von Esau und nicht von Jakob. Und er hatte keinen Anspruch auf den Thron Israels. Er war ein Edomiter. Deswegen habe ich vorhin vom Psalm euch gelesen. Wir haben von diesen listigen Anschlägen. Und wer hat diese listigen Anschläge unter anderem getan? Und als Erste werden aufgezählt die Edomiter. Deswegen meine ich, das finde ich sehr interessant. Da bekommen wir ein Beispiel davon. Also der große Herodes, der war kein rechtmäßiger König. Er hat sich das durch List erschlichen, durch die Freundschaft mit Rom hat er sich diese Macht erschlossen bzw. bekommen, hat sich eine Armee geholt bei den Römern und ist nach Jerusalem eingezogen und hat dann die Parther dort besiegt und hat sich dann auf den Thron gesetzt bzw. wurde ihm vom Kaiser gegeben. Diese Geschichte ist groß, aber das ist jetzt nicht das Thema, aber dass wir ein Stück weit den Hintergrund haben. Dieser Herodes der Große hatte 7 bis 10 Frauen. Von sieben weiß man bestimmt, viele reden sogar, dass er 10 Frauen hatte. Und von diesen 10 Frauen hat er Kinder gehabt, verschiedene Kinder. Und Herodes Antipas ist einer von diesen Kindern. Also von verschiedensten Frauen hatte Herodes Kinder gehabt. Seine Brutalität, seine Angst, seine Panik, dass jemand ihm diesen Thron streitig machen könnte, weil er wusste, er ist eigentlich nicht rechtmäßig ein König. Wird uns im Matthäus-Evangelium zum Beispiel deutlich gemacht. Dieser Kindermord, diese Brutalität, diese Angst und dieser Kampf um alles, nur nicht meinen Thron verlieren, zeigt sich in dieser Geschichte, in diesem Kindermord in Bethlehem. Er hat alles dafür getan, dass er an seinem Thron bleibt und auf seinem Thron bleibt. Er zeugte viele Kinder mit all diesen verschiedenen Frauen. Und als die Juden haben ihn nicht akzeptiert. Die haben ihn eigentlich gehasst und hat alles getan, damit er die Gunst der Juden bekommt. Eins der größten Werke, die er getan hat, um die Gunst der Juden zu bekommen, war, wer weiß das? Er hat den Tempel wieder aufgebaut, beziehungsweise erweitert. In ein riesen Bauwerk hat er dahingestellt, mit einer Herrlichkeit, dass selbst die Jünger gesagt haben, Jesus, schau mal, was für ein herrlicher Tempel. Und das tat er, um die Gunst von den Juden zu bekommen, dass sie ihn als den rechtmäßigen König anerkennen. Aber er hat noch etwas getan. Er hat eine Frau geheiratet, mit M heißt sie, egal, Namen tue ich mich ein bisschen schön, Marianne, glaube ich. Und sie war aus einem Priestergeschlecht, der Hasmonäer. Und sie waren wiederum von der Ableitung von den Makkabäern, die damals den Aufstand gemacht haben und sich die Königs- und die Priesterwürde an sich gerissen haben. Das war eine ganz politische Heirat, die er gemacht hat. Er hat sie geheiratet, das heißt eine aus ihren Reihen, und so hofft er, in diese ganze Linie, die Königslinie, hineinzukommen und so mit zu sagen, ich gehöre zu euch. Das Tragische war und ist, als dann diese Frau ihre Kinder bekam, hat er Angst bekommen, dass sie mehr Recht auf den Thron haben als er, und dann brachte er seine Söhne um. Weil sie in dieser rechtmäßigen Linie waren, mussten alle diese Söhne sterben. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe gelesen oder gehört, dass viele auch Bibelausleger sagen, Herodes hat den Kindermord nicht befohlen. Man hat ihm das hineingelegt. dass die meisten Bibelwissenschaftler nicht das glauben, dass Herodes diesen Mord befohlen hat. Dass er aber seine eigenen Söhne umgebracht hat, als er Angst hatte vor seinem Thron, da zweifeln sie nicht. Wie viel mehr ist er bereit für solche Schandtaten gewesen? Aber das zeigt so die Linie, woher dieser Herodes kommt. Es ging um Macht. Und all diese Söhne von dieser Linie, von Hasmonea-Linie, wurden umgebracht und die anderen nicht. Warum? Weil sie nicht eben dieser Linie waren. Und so hat er viele Söhne gehabt. Philippus und Antipas und Agrippa, Erster und Zweite und unter anderem eben dieser Antipas. Und das ist unser Herodes. Seine Frau, Entschuldigung, seine Mutter, das war eine Samariterin. Herodes hatte eben neben all diesen vielen Frauen auch eine Frau, eine Samariterin, und mit dieser zeugte er diesen Herodes Antipas. Es gab auch andere Söhne, und als Herodes der Große starb, hatte unter anderem in sein Testament und auch mit den Römern vereinbart, dass sein Reich in 4 Teile aufgeteilt werden und dass seine 4 bestimmte Söhne, die er bestimmt hat, dieses Reich auf diese 4 Söhne verteilt worden sind. Man nennt sie auch, deswegen nennt man auch den Vierfürst. In anderen Evangelien ist Herodes bekannt, oder die sind die Herodes, Antipas und Philippus und so weiter bekannt, als die 4 Fürsten. Das heißt, dieses Reich wurde auf 4 Teile aufgeteilt und dann wurden die Söhne eingesetzt. Der eine hat sich mehr dumm angestellt als der andere. Die Römer haben sehr schnell sie zum Teil fast alle abgesetzt, aber Antipas hat sich sehr lange gehalten. Ich will da jetzt nicht zu viel geschichtlichen Hintergrund euch hineinnehmen, damit ich die Zeit nicht verliere zu der eigentlichen Botschaft. Aber nur damit wir wissen, woher er kommt und wer er ist. Und das ist kein rechtmäßiger König. Auch selbst von den Römern das ist ein Vierfürst. Er ist eigentlich gar kein König. Das Volk nennt ihn noch König. Warum? Weil es in dieser Linie König des Herodes kommt. Aber er ist ein Tetrarch, heißt das. Also ein Fürst, der über einen Teil des Landes regiert, dass die Römer ihn anvertraut haben, und er musste Rom Rechenschaft geben, wurde von Rom regiert und war so ein Verwalter, können wir so sagen. Er war letztendlich nur ein Verwalter. Das ist für uns gleich wichtig, um zu sehen, wie er sich dann aufspielt, als er sagt, ich gebe dir das Hälfte meines Königreiches. Welches Königreich ist der? Hat er gekreizt. So, aber in ihrem Verständnis, ich bin ein König, und die waren immer in dieser Angst, dass sie um diesen Platz und diese Stellung beraubt werden. Also, das ist die Ausgangssituation, die wir hier haben. Etwas zu diesem König Herodes. Der Grund für seine Gefangennahme, ich lese ab Vers, Grund für die Gefangennahme oder der Grund für die Panik, die der Herodes hat, ich lese ab Vers 17. Ich nehme noch Vers 16 mit hinein. Als aber Herodes es hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, ist auferweckt worden. Denn Herodes hatte hingesandt und den Johannes greifen und ihn ins Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte den Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit. Und er hörte ihn gern. Das ist der Grund der Gefangennahme, warum Herodes den Johannes gefangen genommen hatte. Der Grund war, seine Frau war voller Hass gegenüber den Johannes den Täufer. Und nicht nur sie, sondern er auch. Er war in großer Verlegenheit. Warum? Weil Johannes der Täufer gegen Herodes permanent gepredigt hatte. Der Ausdruck, denn er hatte dem Herodes gesagt, ist im Griechischen, hat eine Zeitform, er hat es permanent ihm das gesagt. Er hat es nicht nur einmal gesagt, er hat es gelehrt. Er hat es gelehrt von dem Volk und hat es gelehrt und hat es persönlich dem Herodes gesagt und der Herodias gesagt, eure Ehe ist nicht gottgemäß. Es ist falsch, wir werden gleich sehen, warum. Es ist nicht erlaubt, was ihr da tut. Ihr dürft nicht zusammen sein. Ihr dürft nicht verheiratet sein. Es ist nicht erlaubt, was ihr da tut. Und das verbreitet er natürlich, oder er predigte das, er lehrte das. Und das hatte keine gute Position, keine gute Stimmung in dem Volk gegenüber sowieso diesem nicht akzeptierten König, diesem selbsternannten König. Und Herodes, Der hatte viele Dinge getan, viele schlimme Dinge getan. Ich habe es vorhin in Lukas 3 gelesen. Und er, auch wegen vieler anderer bösen Dinge, die er getan hat, hat Johannes der Täufer, er hat gegen ihn gepredigt. Er hat gegen ihn gezeugt. Er hat gesagt, du lebst nicht nach dem Willen Gottes. Du lebst nicht, du lebst in Sünde. Das war die Botschaft des Johannes. Und Herodes hasste das. Und wisst ihr, wer ihn mehr hasste als Herodes selbst? Seine Frau, die eigentlich gar keine seine Frau war. Und Herodes stand da in einer Bredouille oder in einer schwierigen Situation. Was macht er? Das heißt, und er greift ihn und bindet ihn in Gefängnis. Die Formulierung ist interessant. Denn Herodes hatte hingesandt, um den Johannes greifen und ihm im Gefängnis binden zu lassen. Ich finde den Ausdruck interessant. Nicht, um ihn gebunden ins Gefängnis zu bringen, sondern ihn ihm im Gefängnis zu binden. Ja, das ist doch im Gefängnis. Was meint die Schrift, wenn sie sagt, ihm im Gefängnis zu binden? Um ihn ins Gefängnis zu bringen, um ihn zu binden, damit er nicht das tut, was er tun soll oder was er getan hat. Damit er nicht permanent umherzieht und Herodes der Sünde beschuldigt. Er hat die Herodias, also seine Frau, sie wollte ihn töten. Aber Herodes wagte es nicht, er traute sich nicht, aus vielen Gründen. In Matthäus Kapitel 14, glaube ich, heißt das, denn er wusste, dass er so ein großes Ansehen im Volk hatte. Aber er hörte ihn auch gern und er wusste, es ist ein gerechter und heiliger Mann. Und er hatte Angst, einem gerechten, heiligen Mann etwas anzutun. Das kann auf sein Haupt wieder zurückkommen. Wenn er ihn tötet, das wird nicht gut für ihn. Soweit wusste er das. Deswegen hatte er so große Angst, als er es getan hatte. Er war ein heiliger und gerechter Mann. Und er dachte, was mache ich? Umbringen kann ich ihn nicht. Also, ich setze ihn ins Gefängnis, dann kann er nicht rumreißen, dann kann er nicht predigen, dann kann er nicht lehren und kann mich nicht von dem Volk schlecht machen. Und seine Frau sagt, damit musst du dich begnügen, er wird nichts mehr gegen uns reden. Ich habe ihn ins Gefängnis gesetzt. Das Problem ist, das reicht seiner Frau nicht. Vers 19, die Herodias aber trug es ihm nach. Und wollte ihn töten. Und sie konnte es nicht. Also ihr hat es nicht gereicht, dass er im Gefängnis ist. Sie wollte ihn unbedingt tot sehen. Sie hatte so einen Hass auf ihn. So eine Wut auf ihn. Warum? Warum war da so ein Hass? Und warum durften sie nicht heiraten? Die Schrift sagt ausdrücklich, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus. Interessant. Die Schrift sagt nicht, um der Frau des Herodes. Sondern das ist eigentlich immer noch die Frau von dem Bruder Philippus. Dieser Philippus war kein König. Herodes hatte viele Söhne gehabt. Dieser Philippus war in Rom und lebte in Rom politisch neutral, war aber ein Nachkommen des Herodes, war aber neutral und hatte nicht einen Teil von den Herrschaftsbereichen des Herodes bekommen. Und er hatte eine Frau. Und diese Frau ist diese Herodias. Wenn man das weiß, wer sie eigentlich ist, das ist eigentlich erschreckend. Erschreckend ist schon, dass der Herodes nach Rom reist und sich die Frau von seinem Bruder ausspannt. Das ist schon eigentlich tragisch genug. Als er in Rom ist, politisch besprechen und so weiter, lernt er eben diese Frau kennen. Sie flirten, sie verlieben sich. Und die Herodias geht mit dem Herodes wieder zurück nach Jerusalem. Dann heiratet sie den Herodes und lässt sich danach von dem anderen scheiden. Ich habe mir schon gedacht, warum Philippus da nichts getan hat. Aber er war ein kleiner Mann. Er konnte nichts dagegen tun. Er war machtlos. Das Ganze geschah unter den Augen der Römer. Aber wenn man weiß, wer die Herodias ist, wird das Ganze noch grotesker. Die Herodias ist eigentlich die Tochter eines Bruders von Herodes. Also Herodes hatte ja viele Frauen mit vielen Kindern. Und einer seiner Brüder hat eine Tochter, die heißt Herodias. Und sie heiratete einen anderen Bruder. Das heißt, ihr hatte einen Onkel. Und kam ein anderer Onkel und spannte sie aus. Könnt ihr euch was vorstellen? Das ist die Welt, in der Herodes und die Söhne lebten. Das ist Inzest. Und warum sagt Johannes, das ist nicht erlaubt? Schlag mal mit 3. Mose 18 auf. 3. Mose 18. Wir sind in dem Buch, wo Gott die Rechtfertigung und die Heiligung vor Augen führt dem Volk Gottes. Dritter Mose 18. Ab Vers 6. Niemand von euch soll sich irgendeinem seiner Blutsverwandten nähern, um die Blöße aufzudecken. Ich bin der Herr. Die Blöße deines Vaters und die Blöße deiner Mutter sollst du nicht aufdecken. Es ist deine Mutter. Du sollst ihre Blöße nicht aufdecken. Die Blöße der Frau deines Vaters sollst du nicht aufdecken. Es ist die Blöße deines Vaters. Die Blöße deiner Schwester, der Tochter deines Vaters oder der Tochter deiner Mutter, im Haus geboren oder draußen geboren, ihre Blöße sollst du nicht aufdecken. Die Blöße der Tochter deines Sohnes oder die Tochter oder der Tochter deiner Tochter, ihre Blöße sollst du nicht aufdecken, denn es ist deine Blöße. Die Blöße der Tochter der Frau deines Vaters, von deinem Vater gezeugt, ist deine Schwester. Ihre Blöße sollst du nicht aufdecken. Die Blöße der Schwester deines Vaters sollst du nicht aufdecken. Sie ist die Blutsverwandte deines Vaters. Die Blöße der Schwester deiner Mutter sollst du nicht aufdecken. Und so weiter. Und dann Vers 14. Die Blöße des Bruders deines Vaters sollst du nicht aufdecken. Seine Frau sollst du dich nicht nähern. Sie ist deine Tante. Und so weiter. Und das geht so. Blutsverwandte. Sollst du nicht aufdecken, ihre Blöße. Das heißt, nicht mit ihnen eins werden, nicht mit ihnen sexuellen Verkehr haben. Nach dem Gesetz verboten. Die Familie des Herodes, das juckt sie nicht. Hier geht es mehr um persönliche Interessen, es geht um Begierden, es geht aber auch genauso um politische Stellung und all das. Und jetzt könnt ihr verstehen, was Johannes gemacht hat. Er kam und predigte die Buße. Und er ging hin und sagte, so wie euer König lebt, das ist nicht okay. Das ist in Sünde. Und er ging zu Herodes selbst und sagte, Herodes, so wie du lebst, das ist nicht okay, das ist Sünde. Denn es steht geschrieben, das war sein Auftrag. Sein Auftrag war, Buße zu predigen. Und das hat er getan, in aller Deutlichkeit, in aller Konsequenz. Diese Konsequenz können wir nachlesen im Matthäus-Evangelium, wo es heißt, wenn sie welche zu ihm zur Taufe kamen und er wusste, dass sie nicht ehrlich sind, wie hat er sie bezeichnet? Schlangenbrut, Otterbrut. Er hatte sich kein Blatt von den Mund genommen. Er hat die Wahrheit gesagt. Er hat sie öffentlich bloßgestellt. Er hat ihnen ihre Sünden vor Augen gemalt. Er war nicht diplomatisch, er war nicht politisch. Er wusste nicht, ja okay, wie spreche ich es an? Direkt und klar. Kein Wunder, dass sie ihn gehasst haben. Kein Wunder. Er hat ihnen alles direkt ins Gesicht gesagt und hat ihre Sünde und die Sünde dieser Ehe vor Augen gemalt. Und das Volk wusste, was da eigentlich passiert. Es wusste, was sie eigentlich da tun. Und dass es gegen den Willen Gottes ist. Und die Herodias, sie hatte es gehasst. Sie kam endlich an einen Bruder, der auch eine Macht hatte. Sie kam endlich an einen sogenannten König und nicht an irgendeinen Versager, der in Rom da liegt. Und jetzt kommt ein Johannes der Täufer und will sie von dieser Position, von ihrer Stellung wegnehmen. Will das in Frage stellen. Sie hat ihn gehasst und sie wollte ihn absolut töten. Herodes habe Furcht vor Johannes dem Täufer. Er war ein gerechter Mann und hält die Herodias auf Distanz. Hält sie auf Distanz. So, er sagt, musst du mich damit begnügen? Sie sitzt im Gefängnis. So. Und sie würde ihn gern töten, darf aber nicht. Der Mann sagt, erlaubt es ihr nicht, Herodes erlaubt es ihr nicht. Jetzt kommen wir zu dem Anschlag, jetzt kommen wir zu dieser List und zu diesem Plan. Ab Vers 21. Und als ein geeigneter Tag kam, als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab, kam ihre, der Herodias Tochter, herein und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich, um was du willst, und ich werde es dir geben. Und er schwor ihr, um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben, bis zur Hälfte meines Reiches. Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Die aber sprach, um das Haupt des Johannes des Täufers. Und sie ging sogleich mit Eile zu ihrem König hinein und bat und sagte, ich will, dass du mir sofort auf eine Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Was für eine Dreiste. Und nicht nur einfach tötest, auf eine Schüssel mir den Kopf bringst. Und der König wurde sehr betrübt. Wir wissen warum. Er hat Angst. Und dann heißt es, doch um der Eide und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Und sogleich schickte der König einen Henker und befahl, sein Haupt zu bringen. Und er ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis. Und er brachte sein Haupt auf seine Schüssel und gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es ihrer Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam, legten ihn in die Gruft. Das ist von dieser List, von der wir gerade geredet haben. Er hat es nicht gereicht, dass er in Gewahrsam war. Sie wollte ihn töten. Sie wollte ihn tot sehen. Sie hatte so einen Hass auf ihn gehabt. Sie wollte ihn tot sehen. Was macht sie? Schaut mal. Und als ein geeigneter Tag kam. Für wen der geeignete Tag? Für sie. Sie wartete nur auf eine Gelegenheit. Sie fasste einen Plan und sie überlegte, wie kriege ich ihn tot? Wie kann ich ihn umbringen? Und sie überlegte. Und dann kam ein guter Tag, wo sie gedachte, jetzt könnte ich ihn umbringen. Und das war der Tag des Geburtstags von Herodes. Warum? Der Plan war, den Herodes dazu zu bringen, ihn umzubringen. Wie? Warum war der geeignet? Am Geburtstag ist man gut drauf. Da ist man freigebig. Sie wusste, er wird ein Riesenfestgelage machen. Er wird all die Vornehmen einladen. Sie wusste, das wird die Gelegenheit sein. Da wird viel getrunken, da wird viel gefeiert. Und wenn sie ihn dazu bringen würde, an diesem guten Tag der Laune dazu zu bringen, ihm einen Schwur zu bringen, einen Schwur abzulegen, dass er ihn töten würde, dann könnte es klappen. Also war es ein geeigneter Tag. Aber jetzt schaut euch mal, das ist ja listig, gell? Absolut listig. Aber schaut mal, mit was für einer Skrupellosigkeit und was für einem, ich habe im Vorfeld überlegt, welche Worte werde ich verwenden, um das zu beschreiben. Mir fehlen die Worte. Ich kenne diese Hässlichkeit, ich kann sie in die Worte nicht fassen. Schaut, wisst ihr, was sie macht? Sie schickt ihre kleine Tochter, die sie übrigens aus der Ehe mit dem Philippus, also mit dem anderen Bruder, gezeugt hatte, nimmt sie und sagt der Tochter, als sie dann getrunken und gesoffen und sagt sie zu dieser kleinen Tochter, geh und tanz mal vor deinem, was ist das, Stiefvater. Der Ausdruck taucht immer wieder auf, Mädchen, 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 dieses Mädchen hieß Salome. Nur nebenbei, sie übrigens heiratet wieder auch einen Bruder. Also die Geschichte, da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm, das wiederholt sich. Das ist eine andere Geschichte, eine andere Tragödie. Aber hier ist das Wort Mädchen. Dieses Wort Mädchen ist uns im Markus-Evangelium schon begegnet. Wisst ihr wo? Als Jesus das kleine Mädchen, Jairus, die kleine Tochter, da ist auch von ihr als Mädchen geredet. Das Wort beschreibt ein Mädchen zwischen 12 und 14 Jahre, höchstens 16. Wisst ihr, wer da tanzt vor den Männern, vor den Besoffenen, Betrunkenen, Perversen, Gierigen? Und das war kein Volkstanz, den sie da absolviert hat. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Tanz sie getanzt hat? Sie tanzte sie in einen Rausch. Die Mutter schickt ihre Tochter, die gerade, sagen wir mal 14, selbst wenn wir sagen 16 Jahre alt ist, und sie sagt, verführe deinen Papa oder deinen Stiefpapa. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Geschichte ist? Wenn man das liest, und sie tanzt vor ihnen und sie gefällt allen, sie berauscht sie alle und sie sind betrunken. Und da tanzt so ein junges Mädchen vor ihnen her, sie sind berauscht und voller Rausch und voller Trunksucht und all diesen Dingen ist natürlich Herodes stolz, in anderen Stellen heißt es, und sie gefahl ihm. Und er will jetzt ihren Ausdruck bringen, wie sehr sie ihm gefällt. Und er sagt, du kriegst alles von mir, wünsch dir irgendetwas, du bist toll, ich will dich belohnen. Das war das beste Geburtstagsgeschenk. Pervers, oder? Der Plan von der Mama geht auf. Der Plan geht auf. Sie instrumentalisiert ihre Tochter. Sie überlegt sich einen guten Tag, eine gute Gelegenheit. Warum? Das wird deutlich. Sie geht sofort zur Mutter und sagt, Mama, jetzt ist es soweit, was sollen wir wünschen? Und dann ist keine Überlegung, sondern die Antwort ist sofort, sag ihm, er muss ihn töten. Den Kopf von Johannes will ich haben. Die Tochter, da ist keine, ja, Mama, das ist aber eklig oder ist ja brutal. Die geht sofort raus. Achtet mal, was da steht. Vers 24. Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Die aber sprach, um das Haupt des Johannes des Täufers. Das ist klar, beschlossene Sache. Von Anfang an ist es beschlossen. Und sie ging sogleich mit Eile. Warum mit Eile? Bloß nicht, dass er nüchtern wird. Solange sie da besoffen da liegen, wird er das, dieses Zugeständnis machen. Solange diese besoffenen edlen Männer um ihn herum liegen, kann er sein Eid nicht brechen, weil dann wird er an seiner Stellung, an seinem Ansehen und seiner Ehre gekränkt werden. Nutzt die Gelegenheit, Tochter, geh sofort, wir müssen sofort das Fest machen. Und dann heißt es, und sogleich mit Eile sie zum König hinaus und bat ihn und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt des Johannes gibst. Und dann heißt es, der König wurde betrübt. Er will es eigentlich nicht. Das war nicht sein Plan. Er wollte ihn nicht töten. Er wusste, das kann Konsequenzen mit sich bringen. Das Volk wird ein Aufruhr oder das Gericht Gottes über ihn. Das ist ein heiliger Mann. Aber was will er machen? Doch um der Eide und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch lagen, wollte er sich nicht zurückweisen. Was war ihm wichtiger? Sein Ansehen. Was war ihm wichtiger? Von den Ansehen der Leute. Oh, guck mal, der hält nicht sein Wort. Also, das ist die List und das ist die Falle, die Herodias dem Herodes gestellt hatte. Und das war die Art und Weise, wie sie ihn dazu gebracht hat, dass er den Johannes den Täufer hat umbringen lassen. Er wollte es eigentlich nicht. Er wollte es nicht. Das heißt sogar, er hörte ihn gern. Jedes Mal, wenn er ihn hörte, hat das ihn überführt. Weil er war in Verlegenheit. Er hat gemerkt, er lebt nicht so, wie Gott es möchte. Glaubt mir, Johannes der Täufer hat im Klartext zu ihm geredet. Und irgendwie zog ihn das an. Er war in Verlegenheit. Und er wusste, ein heiliger Mann. Aber jetzt muss er ihn töten. Und er lässt das zu und er wird umgebracht. Mit was für eine List. Das ist, was der Psalm 83, was wir vorhin gelesen haben. Mit dieser List bringt der Herodes um. Und jetzt könnt ihr noch ein bisschen. Ich weiß. Und jetzt steht er da und hat Angst. Herodes ist wieder da. Johannes der Täufer ist wieder da. Als Herodes hörte, sagte er, Johannes der Täufer ist von den Toten auf. Und er hat Riesenangst. Er hat Angst, dass das jetzt, wovor er so, dass das jetzt auf ihn zurückfällt. Das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte, die uns hier berichtet wird. Als ich mich in der Vorbereitung Kommentare dazu las, das mache ich meistens, um mir einen Überblick zu verschaffen, und das ist immer sehr interessant, war ich erstaunt über einige Aussagen über diese Geschichte. Und eine Aussage, die hat mich auch sehr erstaunt, das ist ein Prediger sagt, das ist eine Geschichte, die einzige Geschichte im Markus-Evangelium, die eigentlich nichts mit Jesus zu tun hat. Wie kommt man dazu? Ja, hier wird uns der Tod von Johannes der Täufer, das ist in gewisser Weise ein Einschub, hier wird uns in dramatischer Art und Weise gezeigt, wie Johannes der Täufer gestorben ist. Und letztendlich hat das nicht viel mit Jesus zu tun, es geht um Johannes der Täufer. Das kann nicht sein. Und ich möchte jetzt in ein paar Minuten die zweite Perspektive geben, wie wir den Text. Nachdem wir jetzt wahrgenommen haben, was da steht, die Brutalität und die Hässlichkeit und diese List und diesen Trug und all das, möchte ich euch auf etwas hinweisen. Warum steht die Geschichte hier, wie sie steht? In Markus Kapitel 1, Vers 14 habe ich euch ermüdet damit. Ich hoffe, ich habe euch nicht verloren. In Markus Kapitel 1, Vers 14 heißt es, und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium. Der Beginn des Evangeliums von Jesus Christus beginnt, oder was markiert sein Beginn? Die Festsetzung vom Johannes den Täufer. Als Johannes festgesetzt wird, ins Gefängnis kommt, wir wissen jetzt, wie das Ganze geschah und warum, da beginnt Jesus sein Dienst. Sein öffentliches Wirken hat was mit Johannes dem Täufer zu tun. Die sind miteinander verbunden. Ihr Dienst ist miteinander verbunden. Und als Johannes festgesetzt war, weiß Jesus, jetzt beginnt's. Warum? Warum ist es so wichtig? Der Grund ist, unter anderem war das, was die Leute immer gesagt haben. Wer ist Jesus? Viele dachten, er ist der Elia. Johannes der Täufer, aber viele dachten, er ist der Elia. Warum dachten sie, er ist der Elia? Warum nicht der Messias? Weil nach ihrem Verständnis und der Lehre der Rabbiner, war ihr Verständnis, bevor der Messias kommt, muss Elia vorher kommen. Und sie haben den Elia noch nicht gesehen. Und weil sie Elia noch nicht gesehen haben, kamen sie noch nicht auf die Idee, dass der Messias gekommen ist. Darf ich euch das kurz zeigen? Markus Kapitel 9. Markus Kapitel 9. Ab Vers 9. Wir sind bei der Verklärung. Jesus nimmt Petrus, Johannes und Jakobus mit. Und sie sehen Jesus verklärt. Und zwei Männer reden mit ihm. Welche zwei Männer? Mose und Elia. Wieso Mose und Elia? Mose ist der, der dafür steht, der das Gesetz gegeben hat. Elia steht repräsentativ für die Propheten, die das Gesetz bewahren sollen. Elia war derjenige, der sich dafür eingesetzt hat, tut Buße, kehrt um, kommt zurück zum Gesetz, das Bewahren des Gesetzes. Also das ganze Gesetz von Mose und Elia, von dem Gegeben und von dem Bewahren, das alles zeugt von Jesus. Und sie unterreden sich mit Jesus über sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung. Und als sie dann zurückkommen, schaut mal Vers 9. Als sie aber von dem Berg herabgestiegen, gebot er ihnen, dass sie niemandem erzählen sollen, was sie gesehen haben, ehe nicht der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie hielten das Wort fest und besprachen sich untereinander, was ist aus den Toten auferstehen? Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber sprach zu ihnen, Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her, und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben, dass er vieles leiden und verachtet werden soll? Aber sie sagten, aber ich sage euch, auch Elia ist gekommen und sie haben ihm getan, was sie wollten, so wie über ihn geschrieben steht. Die Jünger, nachdem sie Jesus in dieser Herrlichkeit gesehen haben, sagen, wenn du der Messias bist, wieso sagen die Schriftgelehrten, Elia muss kommen, bevor der Messias kommt? Und Jesus sagt, die haben recht. Elia muss vorher kommen. Steht geschrieben. Aber wisst ihr was? Er ist schon da. Er ist da gewesen. Und wenn der Elia schon da gewesen ist, dann bin ich der Messias. Warum ist das so wichtig? Als Jesus geboren wurde, jetzt soll ich das anfangen oder das nächsten Sonntag? Die Zeit ist schon so weit fortgeschritten. Ich mache das nächsten Sonntag. Ich sage euch, was wir nächsten Sonntag machen, damit es nicht zu lang wird. Warum diese Geschichte in Markus Evangelium hier? Warum so eine ausführliche Beschreibung seines Todes? Weil diese Geschichte und sein Tod und die Art, wie er stirbt, etwas damit zu tun hat, um zu zeigen, er ist der Elia. Er ist der Elia. Und wenn er Elia ist, warum das ist und wie es ist, gucken wir uns das nächste Mal an. Aber wenn er es der Elia ist, dann ist Jesus, kann Jesus nicht der Elia sein, auch nicht Johannes der Täufer. Wenn Johannes der Elia ist, dann ist Jesus der Messias. Die Schrift sagt, Maleachi, Kapitel 3, Vers 23, ehe der große Tag des Herrn kommt, wird Elia kommen. Deswegen waren die Schriftgelehrten davon fest überzeugt, dass bevor der große Tag kommt, der Elia vorher kommen muss. Und Jesus sagt, Elia ist da gewesen und in einer Art und Weise da gewesen. Er ist da. Und die haben ihn sogar getötet. Sie haben ihn nicht erkannt. Was hat das aber mit dieser Geschichte zu tun? Wer hat Elia so gehasst? Wer wollte Elia töten? Isabel. Sie war verheiratet mit einem Ahab. In einem bösen, bösen, bösen König, der viele Dinge getan hat, die Gott nicht wohlgefällig war. Und was hat Elia getan? Er war am Hof und hat gegen ihn gepredigt. Und gesagt, Ahab, das ist nicht gut, Gericht. Und demonstrierte die Herrlichkeit Gottes in einer Art und Weise, indem er die Frau, die Ahab sich, die er geheiratet hat, die eine Heidin war, und die ganzen Bileamskulten hineingebracht hat, eine absolut bösartige, listige Frau, als er die ganzen Propheten getötet hat, hat die Isabel, hieß sie, hat sie gesagt, ich bringe Elia um, ich will ihn töten, ich werde alles dafür tun, dass er stirbt. Und sie hat so einen Hass auf ihn gehabt. Wisst ihr was, dass die Geschichte Johannes der Täufer und die Geschichte von Elia parallel laufen. Darf ich euch noch kurz, ganz kurz noch das euch zeigen. In 2. Könige Kapitel 1. Das ist heute keine typische Predigt, gell? Das ist mehr so eine Bibelstunde. 2. Könige, Kapitel 1. Ja. Ich lese ab Vers 7. Da sagte er zu ihnen, wie war das Aussehen dieses Mannes, der euch entgegenkam und die diese Worte zu euch redete? Sie sagten zu ihm, es war ein Mann mit einem haarigen Mantel bekleidet und an seinen Hüften gegürtet mit einem ledernen Schurz. Da sagt er, das ist Elia, der Tischbeter. Als Elia kommt, fragt man, wie sah der aus? Und wie hat er ausgesehen? Mit einem haarigen Mantel und einem Ledergürtel. Und man sagte, oh, das ist Elia. Was ist das Zeugnis von Johannes? Wie hat er ausgesehen? Markus Kapitel 1 heißt es, er war bekleidet mit einem haarigen Mantel und mit einem Ledergürtel. Warum? War halt schick, damit zu zeigen, wer ist Johannes der Täufer? Das ist Elia. Die Art und Weise, wie man mit ihm umgegangen ist, sein Auftrag war genau das gleiche, was Johannes der Täufer und Elia. Der Hass gegenüber ihm und der Hass einer Frau gegenüber ihm und der listige Plan, ihn zu töten, wie bei Elia. Nur, es gibt nur einen Unterschied, gell? Elia starb nicht, er wurde entrückt. Und Johannes der Täufer musste sterben. Warum? Wie kann es sein, dass Johannes der Täufer Elia ist? Und warum starb er, Johannes der Täufer, und Elia nicht? Und was hat es mit diesem Kommen des Elia, bevor der Messias kommt? Was hat es mit ihm auf sich? Das mache ich mit euch das nächste Mal in der nächsten Predigt.